Hallo und herzlich willkommen zum Boardcast. Hier ist Frederik und heute haben wir wieder eine frisch gezockt Folge mit 6 aktuellen Titeln aus dem Jahrgang. Und natürlich habe ich heute auch wieder einen Gast. Und wer jetzt Stefan Hanf vermutet, der irrt, denn heute habe ich wieder einen Gast, der schon länger nicht im Podcast war. Und deswegen freue ich mich doppelt und dreifach, dass er heute hier ist. Wer es ist und welche Spiele wir besprechen, das erfährst du gleich, wenn du dranbleibst. Ja, heute ist Manuel Fritsch zu Gast. Wir haben jetzt schon eine Weile nicht mehr gepodcastet miteinander vom Podcast Insert Moin und von der Spiel des Jahres Jury. Und ich sage ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung. Freut mich sehr.
Ja, wir haben 6 verschiedene Spiele rausgesucht. Du 3 und ich 3. Und ich habe mir 2 größere Titel rausgesucht und eine Erweiterung und bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast. Also, das ist immer, wir wissen es ja eigentlich, ne? Aber wir tun immer so, als würden wir es nicht wissen. Wir wissen was, denn wir haben beide alle Titel gespielt, aber überrasch doch du mal unsere Gäste heute. Welchen Titel hast du heute mitgebracht? Der Gast darf anfangen.
Ja, ich habe ein Spiel mitgebracht, auf das ich mich schon länger gefreut habe, denn die indirekte Fortsetzung Woodcraft hat ja auch einiges an Aufsehen erregt und das neue Spiel von Wladimir Suchi heißt Gut Brett mit dem Untertitel Heiß wie Frittenfett. Und das ist ganz witzig, weil es ein neues Genre begründet. Also es ist keine direkte Fortsetzung zu Woodcraft, auch wenn der Name Gut Brett das natürlich vermuten lässt. Aber wer sich so ein bisschen in der Podcast-Szene auskennt, hat den Spruch vielleicht schon mal gehört. Weiß nicht genau, ob es davon inspiriert wurde, aber es ist ein Cast and Roll, ein nagelneues Genre. Hattest du das schon mal gehört vorher? Ich glaube, das wurde mit dem Spiel jetzt neu etabliert.
Das wurde neu etabliert. Ich habe die Ankündigung gelesen und war dann sehr überrascht oder sehr neugierig drauf. Und das war sehr verheißungsvoll. Wurde ja auf der Messe auch schon so ein bisschen unter der Hand gehandelt und ist dann jetzt Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres erschienen. Ich weiß gar nicht genau. Und erklär doch mal, was man macht. Ein geiler Mechanismus.
Ja, ich wusste auch gar nicht, dass Wladimir Suchi so aufmerksam Podcast-Hörer ist, aber anscheinend hat ihn das irgendwie inspiriert, so ein Metagame auch zu machen. Cast and Roll, der Name ist Programm, also es simuliert so ein bisschen die Podcast-Szene. Und ich habe dann natürlich als Podcaster sofort natürlich zugeschlagen und die Packung aufgemacht. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das bei deiner Version auch war oder ob du schon den Reprint hattest, es waren nur männliche Miepel drin. Ich habe dann den Verlag auch angeschrieben, ob das denn Absicht sei. Und dann haben die gesagt, sie haben einfach keine weiblichen Miepel gefunden. Das sei ein Fehler gewesen. Sie hätten dann nochmal genauer geguckt. Aber in den Schubladen lagen einfach die ganzen männlichen Miepel-Figuren vorne. Und deswegen ist es wohl beim Packaging irgendwie schiefgegangen, dass die ganzen männlichen Figuren nur drin sind. Also in der Neuauflage scheinen wohl auch weibliche Podcasterinnen dabei zu sein.
Ja, ich glaube, sie haben es dann korrigiert, weil es gab dann schon ein bisschen einen Aufschrei und einen kleinen Shitstorm. Ich meine, klar, wir leben in Zeichen, in der oder in Zeiten, in denen Diversität und Vielfalt immer wichtiger sind und ist ein No-Go heutzutage, keine weiblichen Miepel mit reinzupacken. Ja. Gibt ja Spieler, die das sehr vorbildlich machen, bei anderen ist noch ein bisschen rückständig und ich freue mich hier, dass der Verlag das recht schnell eingesehen hatte.
Ja, ja, aber mit der typischen Ausrede immer, dass die weiblichen Miepel nicht gefunden wurden, was auch wieder auf einer Metaebene natürlich ganz witzig ist. Aber das Spiel hat auch andere Balancing-Probleme. Also man hat leichtere Siegchancen, wenn man 3 weiße Miepel zusammenstellt, um dann diese Podcast-Simulation. Also das ganze Spiel ist eben so, dass du Cast and Roll, also du stellst dann so Miepel-Figuren zusammen, hast dann so Themenplättchen, über was du podcastest. Aber ich weiß nicht, ich habe die Anleitung 2-mal durchgekaut und ich habe das Gefühl, wenn man halt eben diese bestimmte Kombo nimmt, 3 Miepel und immer die gleichen Themen, also so Laber-Podcast, man kann dann eben so verschiedene Themenplättchen wählen, dann hat man eigentlich immer gewonnen. Also dann nimmt man noch eine Promi-Karte dazu. Und dann haben die anderen, die irgendwie versuchen, spannendere Themen zu machen oder abseitigere Themen, haben eigentlich gar keine Chance mehr. Und ich bin mir nicht sicher, ob das ein Kommentar ist von Wladimir Suchi, ob das Absicht war, quasi das auch so abzubilden oder ob das wirklich einfach nicht gescheit getestet wurde.
Ja, es ist ja, also ich finde erstmal die Idee zu sagen, stell dir deinen Podcast zusammen irgendwie nett. Es wirkt ein bisschen wie so ein Abklatsch von Roll Camera, was ja bei B-Rex irgendwie erschienen ist vor 2 Jahren in dem Konsortium da. Und das habe ich auch 2-3 Mal irgendwie gespielt und das war ja dann irgendwie ganz nett, dass du musstest ja auf diesem Tableau oder auf dem Brett musstest du ja die Plättchen anordnen, um das Set einzurichten, damit du dann irgendwie drehen kannst und so. Und klar, hier kannst du in deinem Podcast dir verschiedene Elemente zusammensuchen. Also klar, Promi gibt einen Punkt, also gibt extra Punkte, wenn du da interessante Gäste in deinem Podcast hast. Es gibt auch interessante, also gibt Punkte, wenn du sozusagen eine interessante Themenvielfalt abbildest und dann unterschiedliche Arten von Folgen machst und nicht immer das Gleiche machst, sondern wenn du eben verschiedene Formate dann auch bedienst und so. Das hat aber für mich nicht so funktioniert, weil du brauchst sehr viel Glück, diese Formate auch zu ziehen, die auf Karten abgebildet sind. Da kann es eben sein, dass du 5 Folgen hintereinander News ziehst und kein Mensch hört sich 5 News-Folgen hintereinander an. Und dann bist du total eingeschränkt in deiner Programmgestaltung und andere machen den Super-Podcast. Ja. Was ich witzig fand, ist sozusagen dieses Balancing rauszufinden, wie viel Zeit stecke ich in die Folge inhaltlich redaktionell und wie viel Zeit stecke ich sozusagen in die Bearbeitung, dass die Folge ansprechend erscheint. Also kann ja sagen, ich nehme nur 1,5 Stunden auf, aber dafür nehme ich noch 1,5 Stunden Zeitkontingent, um die ein bisschen aufzuhübschen, um vielleicht ein bisschen noch ein kleines Hörspielelement reinzumachen, um ein bisschen ein Feature reinzumachen oder so. Das fand ich ganz interessant. Oder ich sage eben, ich mache 2,5 Stunden Laber-Podcast. Das ist eine sichere Nummer. Da habe ich meine Hörer, aber begeister vielleicht keine neuen Leute, die was Innovatives wollen. Also das fand ich ein sehr interessantes Element. Hat sich für mich aber dann auch relativ schnell wieder erschöpft irgendwann.
Ja. Was ich auch schade finde, ich meine, du bist ja auch Podcaster, man hat manchmal so das Gefühl, dass es auch in echt passiert, aber dass man eben diesen Roll-Element, also die Würfel, kommen dann zum Zuge, wenn man die iTunes-Kritiken und so erwürfelt. Also die Sternchenwertung ist dann eben halt, wird ausgewürfelt und das fand ich ein bisschen zu random. Also das, egal, was ich in diesem Spiel mache, die sind jetzt zwar nicht komplett spielentscheidend, diese Wertungen auf iTunes, aber natürlich rutscht man halt auch im Ranking runter, wenn man ein paar schlechte Würfelergebnisse hat und damit eben dann immer 2-Sterne-Wertungen nur bekommt, weil man halt schlecht gewürfelt hat, finde ich ein bisschen unpassend, weil man sich halt im Spiel dann schon zusammen sich überlegt, was stelle ich zusammen und dann kriegt man diese Bewertungen. Ich meine, es wirkt sich nicht aus auf die eigentliche Zuhörer, also die Followerschaft und so, die wächst dann wirklich auch thematisch durch das Programm, was du gestaltest, aber diese Bewertungen, die hauen dann doch nochmal rein und nur damit man eben Cast and Roll es nennen kann, wurde dieses Würfelelement reingemacht. Da bin ich mir relativ sicher, dass das sehr viele Leute dann irgendwie weglassen, Hausregeln erfinden, um diese Wertungen ein bisschen fairer hinzukriegen. Fand ich schade, weil diese eine Glückskomponente da drin hat mich dann doch gestört. Ich hätte da gern mehr Managing-Aspekte drin gehabt und wirklich auch eine Belohnung zu kriegen. Witzig ist aber dann eben diese Feedback-Kärtchen, die zieht man dann zufällig, da gibt's halt einen 1er bis 5er Stapel und da sind dann halt schon auch witzige Kommentare dabei, die dann so wirklich so geschrieben sind und so klingen, wie sie dann halt auf iTunes und so auch stehen. Das hat zumindest nochmal eine Prise Humor reingebracht.
Ich fand's auf jeden Fall cool, dass Wladimir, sagt man eigentlich Suchi oder Suchi, weißt du's, oder?
Ich würde Suchi sagen, aber ich weiß es auch nicht. Ne?
Dass der jetzt mal nicht so ein Heavy-Euro-Game rausgebracht hat, sondern irgendwie eins, was ein bisschen leichter ist, ein bisschen zugänglicher ist. Ein gehobenes Familienspiel, würde ich sagen. Also jetzt nicht super Einsteiger, aber ein schön gehobenes Familienspiel. Was ich sehr witzig fand, waren diese ganzen Verweise. Da hat er diese Ereigniskarten auch drin. Ich meine, Spiele mit Ereigniskarten finde ich eh cool. Und dann hast du irgendwie so eine Karte, viele Twitter-Shares, weil du irgendwie offensichtlich den Zeitgeist hast oder einen Trend setzt und dann gibt's irgendwie Leute, die sharen dann Twitter und dann kriegst du eben neue Follower, die dann also Siegpunkte werden in Followern gemessen. Dann hast du eben mehrere Abonnenten, Abonnentinnen und Follower. Oder es gibt Digger, die Shitstorm-Karte, die fand ich auch lustig. Da wird dann einfach mal so ein random Shitstorm gemacht, weil irgendjemand meint, dass das dann Reichweitenstärke bringt und so. Das fand ich schon schön. Bei Gut Brett, als ich den Titel des Spiels gelesen habe und dann von Suchi, habe ich wirklich gedacht, das wäre ein Woodcraft-Nachfolger, weil da geht's ja eben um Bretter und um Holz. Und dann dachte ich, ach geil, jetzt müssen wir dann sozusagen neue Bretter schnitzen und sägen und feilen. Nein, es ging tatsächlich dann um Podcasts. Und die Komponente, die mir in dem Spiel am besten gefallen hat, war die Grafik. Also die Illustration, die Grafik finde ich überragend an der Stelle.
Ja, die hat mir auch gut gefallen, so ein bisschen karikaturmäßig, man erkennt auch einige Leute wieder und was ich jetzt auch eben bei Boardgame Geek noch rausgelesen habe, Gut Brett ist wohl vom deutschen Verlag, also das ist wohl nur der deutsche Name, da hat der Verlag dann, also Pegasus dann eben gedacht, okay, haha, wir machen da so ein kleine Augenzwinkern, weil das vielleicht bekannt ist, in USA und Amerika kennt es ja niemand, dort heißt das Spiel einfach wirklich Cast and Roll. Deswegen wieder so eine typische, ja, ich finde es leicht übergriffig, wenn dann der deutsche Verlag immer den Namen so komplett anpasst und für den deutschen Markt ändert. Also gut Brett, heiß wie Frittenfett, das klingt schon wirklich nicht nach einem einladenden Spiel. Und vor allem eben diese Fake-Assoziation, die man hat, dass es mit Woodcraft was zu tun hat. Ja, man könnte jetzt ja denken, das ist irgendwie die Holz-Ära, so wie bei Rosenberg, irgendwie mehrere Spiele nacheinander, dass man jetzt eben die Leute, die eine Erwartungshaltung haben, nach Woodcraft kommt jetzt gut Brett, es ist weiterhin ein Spiel, was mit der Holzthematik zu tun hat, finde ich sehr irreführend auf jeden Fall.
Ja, aber es waren eben insgesamt, und da muss ich wirklich die Übersetzungsleistung loben, ja klar, vielleicht haben sie da ein bisschen zu tief in die Klamaukkiste gegriffen, aber es ist ja zum Beispiel an der Schachtel außen ist so ein Münzeinwurfschlitz und da steht einfach nur Moin drunter.
Das ist echt ja, das war ja auch sehr nett. Ich wurde nicht gefragt übrigens, ja.
Ist sowas Copyright? Nee, wahrscheinlich nicht, oder?
Das läuft wahrscheinlich unter Satire oder Hommage oder so durch.
Ja. Aber das fand ich echt nett. Einfach so ein kleiner Münzeinwurfschlitz und drunter steht Moin oder so. Und dann gab es so ein paar Elemente in dem Spiel, die so Logos verfremden von anderen Podcastern und Podcasterinnen und so. Also das hat mir schon ganz gut gefallen. Es gab zum Beispiel in einer Ecke gab es so zwei Miepel, die sich unterhalten haben, und das ist ein Verweis auf Beeple Talk, so, ne? Also das waren so Sachen, die haben mir total gut gefallen, die fand ich echt schön, und ich habe es gerne gespielt, aber tatsächlich ähnlich wie bei Roll Camera, wenn du mal die ganzen Ereigniskarten durch bist und wenn du mal die ganzen Optionen oder diese Bewertungskarten durch bist, irgendwie so nach der dritten, vierten Partie, hat sich der Humor dann auch so ein bisschen erschöpft. Also so ging es mir bei Roll Camera auch, dass ich am Anfang dachte, ach, das ist ja voll nett und voll witzig, aber wenn du dann noch ein paar Partien das alles durch hast, wiederholt sich sehr stark.
Ja, trotz der Thematik wird es bei mir, glaube ich, auch nicht. Also ich werde es behalten, weil es einfach vom Podcast-Thema her gut natürlich zu mir passt, aber oft spielen werde ich es auch nicht mehr. Ist leider auch durchgefallen bei uns.
Das war Gut Brett, heiß wie Frittenfett, ein Cast and Roll von Wladimir Suchy bei Pegasus erschienen im Verlag. Sehr cool. Ja, ich habe ein Spiel dabei, das hat mich sehr überrascht. Denn ich hatte letztes Jahr ja Stefan Feld hier im Gespräch, im Interview auch. Und der sagte mir, ja, ich mache eigentlich keine Kinderspiele. Und jetzt macht er gleich zwei. Das eine, von dem weiß ich, das erscheint. Da weiß ich aber noch nicht, wann und worum es geht. Da habe ich ihn gefragt. Und das zweite ist jetzt erschienen bei Haber. Die haben ja ihre selbstgesteuerte Insolvenz Gott sei Dank abgewendet und oder erledigt. Und haben jetzt ein Kinderspiel von Stefan Feld veröffentlicht. Und es heißt Stefan Feld. Interessanterweise, aber halt mit LLT, ja. Und wir haben ja bei der City Collection von Queen Games schon gesagt, dass ich finde es ein bisschen eitel, dass alle diese Startspielerfiguren aussehen wie Stefan Feld. Jetzt hat Jens Merkel das auch nachgemacht, in dem, wie heißt das, geht noch was oder so, wie das heißt, ne?
Ja, geht noch was.
Das Neue, genau. Mhm. Und jetzt gibt's eben wieder so eine lustige Figur von Stefan Feld, die aussieht wie Stefan Feld. Und es ist de facto so eine Mischung aus einem Leiterspiel und Catch the Moon. Also ich habe ein Roll and Move, also man würfelt und läuft dann über einen Plan. Man hat allerdings relativ viele verzweigte Wege, über die man laufen kann. Also es ist nicht so linear, sondern man kann sich schon so ein bisschen entscheiden. Ist kindgerecht, spreche eigentlich nicht über Kinderspiele, aber bei dem Spiel habe ich gedacht, das muss ich unbedingt ausprobieren. Und wenn du auf bestimmten Feldern landest, dann nimmst du dir eben auch so eine kleine Leiter, wie man sie auch aus Catch the Moon kennt, was ja bei Cosmos erschienen ist vor einigen Jahren. Und diese Leitern stellt man eben auf und muss dann eben versuchen, aber auch diese Stefan-Feld-Figur da drauf zu setzen. Und ja, je länger man es schaffen kann, das zu balancieren, ohne dass Stefan Feld fällt, kriegt man eben Punkte. Und es ist eine schöne Mischung. Es gibt ja viele dieser Spiele. Es gibt, keine Ahnung, Beaver Creek oder Man at Work oder diese ganzen Balancierspiele, Rhino Hero, Super Battle, die spiele ich ja alle voll gerne. Mag ich echt super gerne. Jetzt ist bei Oink Games ein neues erschienen. Ohne Floß, nix los. Das ist auch so ein Balancierspiel. Also ich mag die gerne, frag mich immer, wie kann man denn da dem Ganzen noch etwas hinzufügen? Und hier hat es mir wirklich gut gefallen, dass ich über das Würfeln, es ist ein Kinderspiel, aber eben einfache Entscheidungen treffen kann, lande ich auf einem einfachen Feld und kann eben nur so einfach, das ist nicht nur eine Leiter, ne? Das sind so verschiedene Elemente, die man so aufeinander balanciert. Kann ich eben nur ein oder zwei Elemente nehmen, dann kriege ich weniger Punkte. Wenn ich aber komplexere Elemente nehme und sage, okay, mir gelingt das, die noch da rein zu puzzeln, kriege ich dafür eben mehr Punkte. Und man verliert, sobald Stefan Feld fällt. Und dann geht das über mehrere Runden. Und wer dann am Ende die meisten Punkte gesammelt hat, der hat dann eben gewonnen. Und ich fand aber diesen Kniff tatsächlich sehr interessant. Wie hat's dir denn gefallen, Stefan Feld?
Ja, also mit meinen Gruppen, wo ein paar Jüngere dabei sind, da kam das ganz gut an. In meinen Vielspielerrunden natürlich jetzt eher weniger, aber es ist ja auch ein Kinderspiel mit Absicht natürlich. Aber natürlich, der Name hat natürlich dann auch immer dafür gesorgt, dass die Leute gesagt haben, was, neues Stefan-Feld-Spiel, das will ich trotzdem spielen. Lass es uns auf jeden Fall spielen. Wir waren dann, ehrlich gesagt, ein bisschen enttäuscht oder eigentlich auch wenig überrascht, dass man trotzdem auch wenn es ein Kinderspiel ist, aber um diesen Feldsalat am Ende nicht rumkommt. Also die Punkteabrechnung am Ende, das ist ein Kinderspiel und man macht ja nicht viel mehr, als auf diesen Leitern zu balancieren, und trotzdem scheint es irgendwie in ihm drin zu sein, eine halbe Anleitungsseite in der Anleitung, in einer Haber-Anleitung, das habe ich noch nie gesehen, beschäftigt sich damit, wie viel Punkte und wo man Abzug bekommt, und dann kriegt man da nochmal 3 Punkte, wenn man die blaue Leiter verwendet hat. Wenn man aber blau und grün sich berühren, dann gibt es 2 Extra-Punkte. Also warum macht man das so kompliziert? Ist das einfach Konzept, ist das Absicht, oder will er uns einfach nur ärgern mit diesem Punktesalat am Ende?
Na, er hat das mal gesagt, dass das schon etwas ist, was Spielende herausfordern soll. Und ich finde, bei einem Kinderspiel hätte das ein bisschen runterjunken können. Das hätte mir, glaube ich, ganz gut getan. Ich finde auch so diesen Mechanismus, dass du am Ende einer Runde auf jeden Fall 3 Leitern gesetzt haben musst, weil du sonst ausscheidest aus der Runde. Das fand ich auch krass. Aber das ist ja bei ihm so. Du musst immer am Ende der Runde irgendwas abgeben, irgendwas machen. Das hast du in jedem Stefan-Feld-Spiel. Und da eben auch, wenn du nicht mindestens 3 Leitern gesetzt hast, dann geht's eben nicht. Wenn du da Würfelpech hast, dann hast du möglicherweise schon ein Problem. Jetzt gibt's Gott sei Dank diese Sprossenplättchen, mit denen du dann auch mal deine Bewegungen auf dem Feld erweitern kannst und so, und mal eben 1 oder 2 Felder mehr laufen kannst. Aber das ist für ein Kinderspiel, fand ich das schon tough. Ich habe das mit 6-Jährigen gespielt, die waren damit ziemlich überfordert. Aber so ab 8 habe ich festgestellt, ist das ein Spiel, das macht dann schon Spaß und da haben die dann schon Freude dran. Die Punktewertung, habe ich allerdings festgestellt, ist den Kindern meistens völlig wurscht. Die haben einfach Bock, diese Türmchen zu bauen und das dann hinzubalancieren. Und der Stefan Feld sieht ja auch so lustig aus. Der sieht so ein bisschen aus wie dieser Heinz-Gruber-Figur, die man so kennt. Und dass er dann irgendwie von diesem Turm runterfällt und so, das sieht dann schon irgendwie alles witzig aus. Wenn
man ihn kennt. Was mir gut gefallen hat, dass man blaue Fleckenplättchen sammeln muss. Also du kannst ja das Ziel gar nicht erst erreichen, wenn du nicht genügend blaue Flecken gesammelt hast. Also fand ich auch pädagogisch wertvoll, also dass man nicht einfach nur gewinnt, indem man nie fällt, sondern dass die Kinder auch lernen, dass Hinfallen, Krone richten, weitergeht. Ja? Also dass das Scheitern zum Erfolg dazugehört. Das finde ich ist eine unerwartete pädagogische Nachricht, die in diesem Spiel drinsteckt. Und das haben ja viele Kinderspiele oder Leiterspiele oder klassische Laufspiele ja nicht. Da will ich immer der Erste, der Schnellste, der Beste sein. Und hier geht's ja wirklich auch drum. Ich muss im richtigen Moment natürlich auch mal akzeptieren, dass ich keine andere Wahl habe, als zu scheitern, hinzufallen, weil ich kann halt gar nicht erst ins Ziel einlaufen, wenn ich nicht mindestens 5 blaue Fleckenplättchen gesammelt habe. Und da gibt's ja noch 2, 3 andere Sachen, die man auch als Belohnung sozusagen bekommt, wenn man hinfällt.
Ja, absolut. Also es gibt ja diese Matschplättchen. Wenn man in Matsch fällt, ist es irgendwie erstmal positiv. Es sei denn, man landet im nächsten Zug, wenn man irgendwie blöd würfelt, auf dem Feld zu Hause, weil dann gibt's Ärger. So, und das fand ich dann irgendwie auch witzig, dass ich so eine Kombination habe aus 2 verschiedenen Bewegungen, die so miteinander interagieren. Und mein Stefan Feld ist Lehrer, der ist Pädagoge, der hat sich dabei schon eine Menge was gedacht. Und ich finde es tatsächlich auf der Ebene auch schön, den Eltern auch die Botschaft mitzugeben, hey, ist vielleicht nicht so schlimm, wenn dein Kind mal in Matsch fällt oder so. Dann gibt's ein Feld, das finde ich tatsächlich wirklich lustig, da ist so ein Baum. Und wenn du neben dem Baum runterfällst, gibt es einen Bonuspunkt, weil der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Das fand ich witzig. Also das fand ich ein lustiges Element. Also es ist ein bisschen drüber, aber insgesamt ein ganz lustiges Kinderspiel.
Ja, also kann man sagen, Stefan Feld gefällt.
Absolut, in dem Fall sehr. Und es ist ein Genre, von dem ich mir wünsche, dass er ein bisschen mehr ausprobiert. Ich glaube, er muss da noch ein bisschen die Balance finden, aus dieser Expertenspielrichtung sich ein bisschen runterzufahren für Kinderspiele. Aber die Elemente sind trotzdem erkennbar. Das finde ich ja wirklich sensationell. Da merkt man, der hat einfach eine eigene Sprache. Der hat eine eigene Handschrift in Spielen und die zieht er auch in Kinderspielen. Ich will nicht sagen gnadenlos durch, das klingt so negativ, aber die zieht er durch, weil es eben gut funktioniert. Ja, das war Stefan Feld von Stefan Feld, erschienen bei Haber in diesem Jahrgang, ein schönes kleines Kinderspiel. Wir haben übrigens von Stefan Feld hier auch noch einen O-Ton dazu. Ich habe mich ja mit ihm über das Spiel unterhalten. Den könnt ihr euch jetzt anhören. Ja, bei so einem spannenden Projekt ist es doch auch gut, wenn wir den Autor mal fragen. Stefan Feld, eigentlich ja der Experte für Experten- und Expertinnen-Spiele und jetzt in der Kinderspielecke anzutreffen. Stefan, was ist da denn passiert? Wie kam das? Letztes Jahr im Podcast hast du noch groß erzählt, ich mache keine Kinderspiele und jetzt die Rolle rückwärts. Wie kam's?
Ja, also es war ganz lustig. Ich hatte ja schon, bevor ich Vater wurde, drüber nachgedacht mit Susanne, meiner Frau, wie wir unsere Kinder nennen würden. Und da haben wir uns für Zerend und Fair entschieden gehabt. Am Schluss ist dann nur einer geworden und wir haben dann gesagt, machen wir nicht bei dem einen Sohn. Und von daher war es naheliegend, dann auch mal was mit diesem Wortspiel zu machen. Und als Haber auf mich zukam, ob ich auch mal was im Kinderspielbereich machen würde, kam dann die Idee, eben Stefan Feld zu entwickeln.
Jetzt, wir haben ja schon, ich habe ja schon ein bisschen kritisch nachgefragt bei der City Collection, da sind ja die Startspielerfiguren immer Stefan Feld in einem Kostüm und dann die Sammlermünzen, jetzt Stefan Feld mit einer eigenen Figur. Ist das ein Beitrag zu deiner Personenmarke oder bedient das deine Eitelkeit oder hätte man das nicht ein bisschen eine Nummer kleiner machen können?
Hätte man natürlich. Und ob ich jetzt eitel bin oder nicht, das müssen andere entscheiden. Es ist natürlich schon auch ein bisschen Zugpferd und jetzt bin ich ja im Kinderspielbereich nicht besonders bekannt gewesen, aber nachdem wir eben diesen Titel so aufgegriffen haben, war es dann auch klar, dass die Spielfigur natürlich da runterfallen muss und das war jetzt der Stefan, der das Spiel erfunden hat.
Und das sieht ja wirklich aus wie Hans Gruber in diesem Stirb langsam, der da so langsam am Hochhaus runterfällt. War das ein bewusstes Zitat? Also wolltet ihr da auch die Erwachsenen ein bisschen mit abholen? Oder wer kam auf die Idee? Warst du das? War das die Redaktion, der Illustrator? Wie ist das entstanden?
Also da haben Illustration und Redaktion miteinander gearbeitet. Wie ihr wisst, bin ich dann so ganz tief drin, was die Thematik angeht. Wobei das hier schon auch ein bisschen anders ist. Das sind ja auch so ein bisschen autobiografische Dinge mit eingeflossen, aber in dem Fall wurde das Design eben vom Verlag übernommen.
Und jetzt haben wir ja verschiedene Elemente in dem Spiel, der Manu und ich, wir haben es ja auch besprochen. Es gibt diese Matschfelder oder Matschplättchen, ja. Dann gibt es diese blauen Flecken, also dieses Element, man muss manchmal auch hinfallen, um wieder aufstehen zu können, man muss auch scheitern, um hinterher zu sagen, ich bin an dem Scheitern auch ein Stück weit gewachsen. Ist das dein, ja, du bist der Pädagoge, war das sozusagen dein pädagogischer Blick auf die Dinge oder war das spielmechanisch nötig? Wie war da der Entstehungsprozess?
Also ist natürlich ein Element, das spielmechanisch da auch noch einen gewissen Reiz reinbringt, aber wie ich gerade schon sagte, hat es auch so ein bisschen was Autobiografisches. Also ich war als kleiner Junge und auch als Jugendlicher begeisterter Fußballspieler und war immer draußen und habe da aber meistens vergessen, die neue Hose auszuziehen, die ich gerade bekommen hatte. Und da ich hauptsächlich im Tor agierte, war es dann so, dass die Hose immer sehr schmutzig war. Und wenn ich dann nach Hause kam, gab es Ärger. Das führte dann am Schluss so weit, dass ich die Hosen meiner älteren Schwestern auftragen musste, weil ich dann mit den neuen Kleidungen nicht mehr raus durfte. Und von daher haben wir gedacht, dass das ein ganz schönes Element wäre mit diesem Matsch, den eben da auch mit einzubinden. Und die blauen Flecken, also das wissen ja vielleicht auch einige, ich bin ja Sport- und Physiklehrer und als Sportlehrer habe ich das Sportstudium natürlich durchlaufen und Geräteturnen war jetzt nicht meine allerbeste Disziplin. Und an der Stelle war es dann so, dass ich mich da zum Beispiel beim Barrenturnen doch auch ordentlich durchkämpfen musste und die Oberarme waren dann tatsächlich auch blau. Und so im übertragenen Sinne ist dann schon so, dass man aber dann mit kontinuierlichem Training und Ähnliches und eben diesen blauen Flecken und Schmerzen auch Erfolge erzielt hat. Das heißt, wenn man erstmal so eine Hürde übersprungen hatte, hatte man dann auch das Erfolgserlebnis hinterher und das ist so im Spiel natürlich in ganz runtergebrochener Form auch vorhanden.
Und jetzt ist ja ein Element bei dir, auch darüber haben wir ja schon mal gesprochen, dass du gerne so ein Bestrafungselement hast, wenn man nicht bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Ne? Bei Amerigo die Kanonen oder bei Marrakesch eben die Ressourcen, die ich dann brauche, um dann am runden Ende meine Kosten zu bezahlen. In nahezu allen anderen Spielen gibt es ähnliche Elemente. Auch jetzt in diesem Kinderspiel muss ich dann noch diese Sprossenplättchen sammeln und wenn ich die nicht bekomme, habe ich auch wieder Nachteile. Ist das notwendig, dass Kinder das auch schon lernen oder ist das nicht vielleicht ein Element, was dann doch ein Stück weit drüber ist? Also da habe ich mir gefragt, ist das wirklich, ihr habt das ja wahrscheinlich getestet mit Kindern, kommt das gut an? Haben die diesen Weitblick schon, diese Leitersprossen zu sammeln?
Ja, definitiv. Also ich glaube, da werden Kinder auch unterschätzt. Also ähnlich wie mit Wertungsmechanismen, die ich da in diesem Spiel drin habe, das sind eben Ziele, die erreicht werden müssen. Und viele Kinder sind da total offen und auch in meinen Testgruppen ging das problemlos. Ich habe immer so das Gefühl, dass auch renommierte Rezensenten und Rezensentinnen eben einfach das nicht durchschauen und deswegen dann oft da auch Kritik äußern. Warum muss denn das so kompliziert sein? Aber gerade die Kinder, wenn die verstehen es relativ schnell und machen das dann auch mit Freude.
Dann bin ich sehr gespannt, wie sich das Spiel entwickelt. Es wird ja auf der Messe dann auch groß präsentiert. Ist ja jetzt eine Frühjahrsneuheit, aber wird dann eben auch in Essen vermutlich am Stand sein. Habt ihr euch schon was Schönes ausgedacht, um den Stand zu gestalten oder zu bewerben bei Haber?
Ja, da wird es also tatsächlich Leitern geben, aufgebaut und man kann dann gegen mich antreten und um die Wette auf diesen Leitern nach oben zu fallen. Da haben wir allerdings dann auch entsprechend für Sicherheit gesorgt, dass es nicht allzu viele blauen Flecken gibt, wenn man denn abstürzt.
Dann freue ich mich drauf, dann sehen wir dich ja bei Queen Games wahrscheinlich am Stand. Wir sehen dich wahrscheinlich bei Deep Print Games am Stand. Da erscheint die City Collection bzw. Civolution von dir auf der Messe in Essen. Und jetzt bei Haber Stefan Feld von Stefan Feld. Also hast du doch einen guten Output. Gibt's noch mehr, was wir erwarten dürfen in Essen oder waren das im Wesentlichen die Titel?
Also das sind im Wesentlichen die beiden Titel und 2025 geht's dann mit weiteren Projekten weiter. Also aber für dieses Jahr sind's genau die zwei.
Wunderbar. Dann haben wir doch einen schönen Output. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und freue mich auf einen kleinen Wettkampf mit dir am Leiterstand bei Haber. Gegen Stefan Feld mit Stefan Feld. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Ja, Manuel, was hast du noch mitgebracht? Du hast ja auch noch ein weiteres Spiel dabei.
Yes, von Kinderspiel geht's jetzt zu, naja, ich sag mal, Kinderspiel goes jugendlich. Ravensburger hat ein neues Memory rausgebracht. Und zwar wollen sie diesen Klassiker halt für die moderne Jugend neu auflegen und haben sich gedacht, okay, wir machen das und wir nennen es jetzt ganz hip Sprachmemo. Das ist also ein neues Spiel, klar, klassischer Memo-Effekt, klassischer Memory-Effekt, aber das komplette Spiel spielt sich nur über Sprachnachrichten ab. Also sprich, man sieht gar nicht mehr, weil du kennst ja Sprachnachrichten, kriegst du ja wahrscheinlich auch mal oder schickst die selber. Die Absolut. Jugend traut sich ja nicht mehr zu telefonieren. Die Jugend hat ja Angst vorm Telefon. Also geht Ravensburger mit der Zeit und hat sich überlegt, wir machen das jetzt so. Das ganze Spiel wird nur noch über WhatsApp gespielt. Ja, man hat kein klassisches Spielfeld mehr, wagen da einen Schritt in moderne Technik. Und moderne Technik, aber gut, ja, WhatsApp ist jetzt auch schon etwas älter, aber klar, du weißt, was ich meine, ist halt kein Kartenspiel, kein Brettspiel mehr. Und das Problem ist ja immer, wenn man eine Sprachnachricht bekommt, man sieht ja gar nicht mehr, um was ging's eigentlich. Man sieht nur diesen Play-Button. Das heißt, wenn du dieses Spiel startest, loggen sich alle in so eine Gruppe ein und dann sind da einfach 80 Sprachnachrichten. Und du musst dir jede einzeln anhören. Du darfst halt klassisch Memory-Effekt immer zwei Sprachnachrichten anhören. Und das Coole ist, das fragt halt ab, ob das auf deine echten Sprachnachrichten zugreifen kann. Das heißt, es hat auch so ein bisschen so ein Nervenkitzel. Welche Sprachnachricht zieht sich denn jetzt dieses Ravensburger App aus meine Nachrichten und wer hört sie an? Und du musst dann halt immer die Sprachnachricht nahezu komplett anhören, bevor du weißt, ob die beiden zusammenpassen. Finde ich einen cleveren Twist, so ein bisschen auch gesellschaftskritisch damit umzugehen. Und ich meine, also zumindest meine Söhne haben das mehr gespielt jetzt in den letzten Wochen als alle anderen Spiele.
Ja, ich fand es auch richtig cool, tatsächlich. Ich bin ja ein Freund von Sprachnachrichten. Ich versende ja selber welche, weil ich eben oft im Auto bin. Und ich kann dann so, wenn ich Sachen organisiere, oft beim Autofahren einfach Sprachnachrichten schicken. Und dann habe ich die Antworten, wenn ich am Ziel angekommen bin. Und dann ist das meiste schon geplant oder organisiert. Ich weiß, dass da nicht jeder draufsteht. Also ich glaube, du magst Sprachnachrichten nicht so gerne, ne?
Nee, ich hasse sie.
Ja. Ja, dann dann sollten wir das Spiel mal zusammenspielen, weil ich habe dir ja auch in der Vorbereitung hier Sprachnachrichten geschickt. Also,
ja, ich war dann etwas verwirrt. Ist es jetzt schon das Spiel oder ist es jetzt noch Vorbereitung?
Ja, siehst du, das ist immer schön, wenn du.
Aber witzigerweise ist die dann auch direkt aufgetaucht, als ich mit meinen Söhnen gespielt habe. Okay. Das war dann auch das Siegplättchen sozusagen. Marco, also finde ich interessant, dass jetzt Memory eben so ein Rebirth bekommt. Ich find's ehrlich gesagt ein bisschen anstrengend zu spielen und auch ein bisschen übergriffig, dadurch, dass man eben halt echte Sprachnachrichten hat. Man hat natürlich auch die Option, auf bestehende zurückzugreifen, wenn man der App den Access nicht erlaubt. Dann haben sie halt Sachen genommen, also HörbuchsprecherInnen, die dann so Fake-Nachrichten sprechen. Ist dann aber halt natürlich nur halb so lustig, wenn da nicht auch irgendwelche ein paar persönliche Secrets rauskommen. Aber man muss keine Angst haben, die App hat nur Zugriff, wenn man es auch wirklich erlaubt. Und was ich interessant fand, das hatten wir ja bei Hitster auch schon gesehen, die Anleitung ist natürlich auch eine Sprachnachricht, die wird aber von dem einen Sprecher, ich glaube Justus, von den drei Fragezeichen gesprochen, ja, was sehr schön ist. Ja.
Genau, Oliver Rohrbeck spricht das. Und also Ravensburger ist ja in dieser Audio-Welt ganz gut unterwegs mit der Echos-Reihe. Da, das ist ja einfach eine Stärke von denen. Deswegen ist der Pool der von denen vorbereiteten Sprachnachrichten, die haben auch echt eine tolle Qualität, unterschiedliche SprecherInnen, unterschiedliche Kontexte. Ich habe am Anfang auch gedacht, so boah, das ist ja datenschutzmäßig ja gar nicht so geil, was hier passiert. Gleichzeitig kann ich eben auswählen, aus welchen Konversationen nehme ich diese Sprachnachrichten so. Ne? Und wenn du dann irgendwie deine heimlichen geliebten Sprachnachrichten schickst und spielst das Spiel mit deiner Frau, dann hast du natürlich ein Problem. Aber du kannst ganz explizit sagen, hier aus diesen Konversationen, die Sprachnachrichten, die kannst du halt verwenden und auf die kannst du zugreifen. Und diese App, die, weiß ich nicht, die konvertiert die irgendwie und kleidet die dann auch immer noch mal mit so einem Jingle oder mit so einer besonderen Ankündigung irgendwie ein. Also das wird dann plötzlich aus deiner Sprachnachricht wie so ein Gesamtkunstwerk. Das ist ja was ich bei Echos auch so toll finde. Mhm. Diese Zwischenmusiken und so. Ich habe jetzt das Orakel auch gerade wieder gespielt, den neuen Echos-Fall. Und diese Zwischenmusiken und diese, das ist irgendwie so eine Welt, in die tauche ich immer wieder gerne ab bei Echos. Und ich glaube, dass das Spiel eben auch das nochmal aufgreift und damit deine Sprachnachrichten in so einen, das fühlt sich fast an wie so ein Kunstprojekt. Da kommt so ein Jingle und dann sage ich, ja, hier, ich komme morgen 10 Minuten später. Keine Ahnung was so, ne? Und dann muss ich eben gucken, aus welcher Konversation oder wozu könnte das passen. Und ich habe ja dann in der, es gibt ja noch diese fortgeschrittene Variante, Acoustic Challenge oder wie die heißt, da muss ich die ja dann auch noch in eine Reihenfolge bringen und gucken, wie war denn diese Konversation der Sprachnachrichten? Und da ist mir aufgefallen, wie schwer das manchmal ist, wenn man so bedeutungslosen Kram über Sprachnachrichten sendet, wie schwer das manchmal ist, das in eine Reihenfolge zu bringen. Und wenn du dir dann so lange Sprachnachrichten von dir selber anhörst, denkst du manchmal, alter Schwede, habe ich hier viel Unsinn geredet. Und das ist also auf der Metaebene eine schöne Gesellschaftskritik, wie funktioniert eigentlich Kommunikation? Und das heißt, als Spiel finde ich es gar nicht mal so stark, weil es ist letztendlich ein Sortierspiel. Aber als Metaebene, als Gesellschaftskritik finde ich es bockstark tatsächlich.
Ja, es ist natürlich auch so ein bisschen ein Anbietern vom Verlag, da jetzt diese Hybridspiele wieder zurückzubringen, oder in dem Fall ist eigentlich die gleiche Kritik, die auch bei Echos greift. Ja, ist das jetzt noch ein Spiel? Ist es noch ein Gesellschaftsspiel, über das wir hier reden? Ist es überhaupt relevant für das, was wir hier eigentlich besprechen, oder ist es schon eigentlich eine alleinstehende App? Weil im Gegensatz zu Echos hat man ja nicht mal mehr die Kärtchen, die man abscannt, oder bei Hitster die QR-Codes. Das ist ja immer noch das, was es rechtfertigt, das noch als Spiel zu betiteln. Und natürlich hat man hier spielerische Elemente, aber du hast keine, also in der Packung ist ja nichts mehr drin. In der Packung ist ein Code, den du runterlädst, damit du auf die App zugreifen kannst. Dann ist die Freigabe und der Rest spielt sich ja komplett in der App ab. Also das finde ich ein bisschen schade, dass wir uns dann halt so weit wegbewegen. Aber als, wie du schon gesagt hast, als Gesellschaftsstudie oder als Experiment finde ich sowas auf jeden Fall spannend. Aber als klassisches Gesellschaftsspiel oder Brettspiel würde ich es jetzt auch nicht mehr bezeichnen, auch wenn es spielerisch natürlich nicht so weit weg ist von Echos und Co.
Ja, und ich finde es erstmal gut, wenn ein Verlag mutig ist und sagt, hier kommt ein Autor und wir loten mal aus, was sind die Grenzen und was ist eigentlich noch ein Spiel. Und du kannst ja über die App dann auch auf verschiedene Themengebiete zugreifen. Also zum Beispiel gibt's ja diese JGA heißt, glaube ich, die Erweiterung, da ist dann so die Organisation eines Junggesellenabschieds, glaube ich, und dann musst du eben diese Sprachnachrichten in eine Reihenfolge bringen, so, ne? Oder du hast irgendwie die Kindergartengruppe, das ist dann halt eine echt fortgeschrittene Variante, wenn die ganzen Eltern sich darüber unterhalten, wie die jetzt so ein Kinderfest.
Das fand ich aber den besten Level, weil die sich halt elendig lang gestritten haben, und das war Das war super spannend zu hören, wo fing der Streit an. Also das war dann schon fast wieder wie ein Krimi, so rauszufinden, über welche Kleinigkeit streiten sie sich und welches Elternteil kommt wann zu Wort und wie eskaliert das. Das fand ich wirklich gut, während bei dieser JGA-Geschichte, natürlich ist es gestellt, es ist ja scripted, aber fand ich dann irgendwie auch langweilig, weil es ging eigentlich die ganze Zeit nur ums Saufen und gehen wir jetzt nach Tübingen oder gehen wir nach Freiburg zum Trinken. Das fand ich irgendwie langweilig. Aber gerade diese Kindergartengruppe, ich glaube, da hat jemand von den Redaktionsleuten tatsächlich auch auf echte Inhalte zugegriffen und sie leicht entfremdet, weil das wirkt wirklich, das habe ich auch nahezu genau so schon erlebt in der Kindergarten- und Schulgruppe.
Ja, und das finde ich dann eben cool, ne? Wenn ein Spiel es schafft, also erstmal die Frage, ist es ein Spiel, aber wenn ein Spiel, eine App, ein Projekt es schafft, der Gesellschaft oder den Spielenden so einen Spiegel vorzuhalten und sagen, hey, wie ist denn eigentlich deine Kommunikation und wie machst denn du das, dann finde ich das wirklich ein Gewinn. Und deswegen habe ich das gerne gespielt. Es ist ja auch so, also genremäßig ganz anders, aber auch wie bei Alice is Missing, ne? Dann hast du ja auch nur Chatnachrichten und hockst eigentlich in einem Raum, deckst alle 10 Minuten mal eine Karte auf und schreibst ansonsten Chatnachrichten. Ich mag sowas, wenn Spiele mal was Neues ausprobieren und vielleicht auch mal übers Ziel hinausschießen, dass man sagt, na, so richtig ein Spiel ist es nicht mehr, eher ein Rätsel oder eine Knobelaufgabe oder so. Aber da ich ja auch gerne mal App-Spiele spiele, habe ich das wirklich mit Genuss und Gewinn gemacht. Und klar, wenn du am Tisch sitzt, dann willst du eigentlich Karten und Würfel und Spielbretter vor dir haben und nicht irgendwie auf dem Tablet oder auf dem Handy rumdrücken. Aber in dem Fall hat's echt Bock gemacht und ich glaube, ich werde mir auch die nächsten Erweiterungen angucken. Da sind jetzt ein paar angekündigt. Und auf die freue ich mich dann auch. Und also zum Beispiel gibt's eins, lustiges Gärtnern, ne, wo ich einfach mal gucke, wie so ein, glaube ich, so eine Kleingartensiedlung, Schrebergartenverein oder so, wie die miteinander kommunizieren. Dann gibt's, glaube ich, noch Karnevalssitzung oder sowas. Also die Themen sind unendlich und ich glaube, das kostet 1,49 € so eine Erweiterung, die kann man dann schon mal investieren. Ja. Hat nach Locana jetzt vielleicht einen neuen Hype ausgelöst bei Ravensburger. Bin mir gespannt, was da passiert. Ja.
Gut, was hast du noch mitgebracht?
Ja, ich muss ein bisschen, also ich bin ein bisschen überrascht worden. Im letzten Jahr ist ja Dorfromantik Spiel des Jahres geworden. Da wurde ich gar nicht von überrascht. Das war ja fast offensichtlich, weil ein Megatitel. Dann war ich ein bisschen überrascht von Dorfromantik Das Duell. Das war für mich ein totaler Flop, muss ich gestehen. Also so sehr ich Dorfromantik liebe, so sehr habe ich Dorfromantik Das Duell nicht verstanden, weil es irgendwie alles das, was Dorfromantik groß und gut gemacht hat, nicht mehr gemacht hat. Also wir sind nicht mehr kooperativ, wir diskutieren nicht, wir decken nur Plättchen auf und der Partner, die Gegnerin, wie auch immer, muss das dann suchen. Dann habe ich nicht mehr diese Punkteleiste, ich habe nicht mehr die Weiterentwicklung und so. Also das war alles irgendwie so. Und dann war ich ein bisschen traurig, weil ich dachte, ach Mensch, hoffentlich haben sie jetzt nicht ihr Pulver verschossen, was Dorfromantik angeht. Und gleichzeitig sind aber jetzt ja in dieser IP 2 Titel gleich erschienen jetzt im Frühjahr bei Pegasus. In 2 sehr lustigen Varianten, wie ich finde, oder die auch gut funktionieren. Das eine ist Dorf, Doppelpunkt, Rom, Antik. Das hat mir richtig gut gefallen. Das ist die Variante, wo sie eben im alten Rom unterwegs sind und dann wirklich mit ganz vielen Elementen aus dem alten Rom spielen. Man baut dann so ein Kolosseum auf und man hat so Statuenplättchen, die man dann anordnen muss und so. Also es macht gar nicht viel anders als das klassische Dorfromantik, aber durch dieses Setting habe ich schon wieder direkt Bock bekommen. Da musst du dann irgendwie so eine Arena aufbauen und Löwenplättchen und irgendwelche Senatorenplättchen und so. Und ich mag ja alle Spiele, die so altes Ägypten, altes Rom, das sind immer Welten, da habe ich immer Bock drauf, auch wenn sie total ausgelutscht sind und schon 1000 Mal passiert. Aber da hatte ich echt Spaß, Dorf, Rom, Antik zu spielen. Es war sofort wieder dieses gute alte Dorfromantik-Gefühl, was ich in der Kampagne hatte. Und hier kannst du dich halt bis zum Imperator, das ist dann die höchste Stufe, wenn du deine 400 Punkte dann gesammelt hast auf dem Track, bist du dann halt der Imperator und kannst dich dann da durchpuzzeln. Das ist ein Titel, da finde ich, haben Michael Palm und Lukas Zach mal wieder richtig schön in die Kiste der Klischees, aber eben auch des schönen Spiels gegriffen.
Ja, und vor allem es funktioniert halt einfach, weil es ja eigentlich das gleiche Spiel ist, hast du ja schon gesagt. Das ist eher ein Themen-Upgrade, würde ich jetzt mal sagen, aber das liegt ja auch total nahe. Also ich habe auch bei Micromacro zum Beispiel erwartet, dass da irgendwie die Wimmelbild-Edition mit Rom und Marvel Superheroes und was nicht alles kommt. Ich glaube auch, das werden wir noch sehen, also nachdem jetzt alle 4 Landkarten raus sind, wird sicherlich auch Themenvariationen geben. Die kommen wahrscheinlich einfach nicht hinterher mit dem Zeichnen. Und bei Dorfromantik hatte ich es nicht erwartet, aber mich hat es dann, wie du gesagt hast, als man es dann gesehen hat, hat man sich auch überhaupt nicht gewundert, weil Carcassonne hat es ja auch schon gemacht. Es gibt Carcassonne Stone Age, Eiszeit und was weiß ich, Karibik. Und ich glaube, das werden wir jetzt mit Dorfromantik auch erleben. Der Name ist natürlich super. Das liegt natürlich auch total nahe, dass die dann da auch Rom als erstes gewählt haben. Wenn es schon drinsteckt im Namen, ist natürlich fürs Marketing auch super. Und einfach so schöne Ideen auch, das kleine gallische Dorf, was man dann in, oh sorry, Spoiler, aber was man halt in der ersten Schachtel auch freischaltet, das war ja mit das einzig neue Element, dass man auch so Widersacher hat. Ja, also dieses kleine gallische Dorf, was dann wirklich als Brett mit so einem kleinen Automata auch gegen dich arbeitet. Und ich würde sagen, auch wenn der Rest nahezu identisch ist, wenn man Dorfromantik schon hat, braucht man das Neue eigentlich nicht. Aber wenn man es halt schon durchgespielt hat und Bock auf was Neues hat, dann ist es dann wie so ein kleines Modul. Ich weiß nicht, ob sie dieses gegnerische Dorf auch noch rausbringen. Hier passt natürlich thematisch super mit der Nähe zu Asterix und Obelix. Aber spielmechanisch hat es uns auch wieder total gefesselt, eben diesen kleinen Widersacher zu haben, gegen den man noch ankämpft, weil es dadurch nochmal einen Ticken schwerer wird als das Original.
Ja, und was ich zum Beispiel echt super fand, es gibt ja diese Überfallkarten. Also ne, im alten Rom wurde natürlich irgendwie viel gekämpft und da gab es immer irgendwelche Konflikte mit den Nachbarn und so. Da gibt es so eine Überfallkarte, wenn du die aufdeckst, musst du die einpuzzeln und da gibt es bestimmte Legeregeln, die du dann innerhalb der nächsten Runden erfüllen musst. Also bis zum Spielende musst du diese Karte sozusagen befrieden und so umzäunen mit so Zaunkarten. Und nur wenn dir das gelingt, dann werden die umliegenden Plättchen in so einem bestimmten Radius gewertet. Wenn dir das nicht gelingt, werden die komplett aus der Wertung rausgenommen, was echt hart ist, weil du hast ja vorher dann irgendwie was aufgebaut und dann ziehst du diese Konfliktkarte und musst die dann sozusagen geschickt lösen. Und da gibt es so verschiedene, ich will gar nicht spoilern, die kommen dann teilweise auch erst in späteren Schachteln. Aber das fand ich ein schönes Element. Das nimmt so ein bisschen dieses Friedliche aus dem Dorfromantik raus, ist nicht ganz so, also das Dorfromantik-Duell empfinde ich gar nicht als Duell so, aber es ist nicht wirklich konfrontativ, aber es ist eine schöne Challenge, dann zu sagen, okay, jetzt muss ich mal von meinem Plan, den ich habe, irgendwas zu legen, abweichen, muss vielleicht auf ein paar Punkte verzichten, um hier diese Ecke zu retten, bevor da irgendwas Schlimmes passiert. Und das war ein schönes Element, weil du dauernd so die Aufmerksamkeit auf dem Brett dann in verschiedene Richtungen gelenkt hast und wirklich bei jedem Plättchen gucken musstest, wo lege ich es an. Die Entscheidungen wurden spannender, das fand ich nochmal. Du hast ein bisschen was riskiert, also es hat wirklich Elemente des alten Dorfromantik genommen und nochmal besser gemacht. Ich finde es schon ein bisschen anspruchsvoller als die Ursprungsvariante, wo du ja eigentlich machen konntest, was du wolltest und immer gewonnen hast und es immer ein harmonisches Spielgefühl gab. Und hier hast du doch schon so ein, zwei Elemente, wo du ein bisschen aufpassen musst, dass dir da nichts abbrennt an der Seite.
Ja, hat mir auch gut gefallen, aber es ist jetzt halt auch nicht wirklich relevant. Also jetzt so aus Jury-Sicht oder so, klar, es ist halt eine Variante zu einem bereits sehr, sehr guten Spiel und die Neuerungen sind jetzt so kleinteilig, dass man jetzt auch nicht sagen würde, das wäre ein neues Spiel.
Und dann ist eben, weil die ja sehr produktiv und sehr kreativ sind, noch eine zweite Dorfromantik-Variante erschienen, die fand ich ganz cool. Dorfromantik Ultra Fair. Da hast du so zwei spanische Dörfer, die gegeneinander antreten und du hast eigentlich im Hintergrund, das Dorf ist schon aufgebaut, also sozusagen die Erweiterung dazu, dass das Dorf ist schon aufgebaut und jetzt gehen wir mal in das Dorf rein und du baust de facto gar nicht mehr ein Dorf, sondern du baust eigentlich ein großes Wirtshaus auf und musst dann schauen, dass du bestimmte Elemente erfüllt hast. Also du brauchst natürlich Gäste, aber im gleichen Maße, wie du Gäste hast, brauchst du Personal. Wenn du Gäste und Personal hast, dann produzierst du dreckiges Geschirr. Das heißt, du brauchst eine gute Infrastruktur, um das dann wieder zu spülen und zu waschen. Musst dann also so eine Küchenzeile aufbauen. Und das Interessante ist, wenn ich ein Plättchen nicht haben will, weil ich sage, ich habe schon so viele Gäste, kann ich die meinem Gegner reinlegen, was ihm zwar mehr Punkte bringt oder meiner Gegnerin, was dort mehr Punkte bringt, aber dann eben auch erfordert, dass dann die Infrastruktur in gleichem Maße mitwächst. Das heißt, du musst sehr ausbalanciert versuchen, die Sachen so zu legen, dass du eben dich nicht überforderst mit zu vielen Gästen und zu wenig Personal oder zu viel Personal und dann kommen keine Gäste oder du hast eine riesen Küche, aber keiner will was essen. Mhm. So, und dann hast du eben so die klassischen Paella-Pfannen und was weiß ich nicht was so, ne? Und der Sieger, die Siegerin, da ist dann so eine kleine Spülmittelflasche als Sieger-Token. Das ist dann wie bei Everdell, kannst du dann irgendwie dein Foto machen und ein Selfie hochladen und sagen, hey, ich habe Dorfromantik ultra fair gewonnen. Fand ich ein bisschen cheesy, aber tatsächlich ganz geil.
Was ich ja geil finde, dass sie jetzt in diese, von dieser Makroebene in die Mikroebene reingehen und quasi das Dorf dann wirklich zeigen, weil ganz oft habe ich das Feedback bekommen, hä, Dorfromantik, man sieht ja gar kein Dorf, man baut ja gar kein Dorf. Und den Kritikpunkt haben sie aufgenommen, jetzt ist man halt wirklich im Dorfkern drin, hat jetzt auch mit Plättchenlegespielen nicht mehr so zu tun, ist jetzt halt ein weiteres Spiel in diesem Universum, würde ich jetzt mal sagen. Hat mir gut gefallen, sogar ein Ticken besser als die Tavernen im Tiefental, weil man wirklich auch halt bis zu Ende durchgedacht hat. Also, dass ich wirklich erst gewinnen kann, wenn das Dorffest vorbei ist, aber auch der Abwasch erledigt ist, finde ich eine nette Komponente. Also, dass man wirklich halt auch sich um das Aftermath von so einer Party kümmern muss. Jeder kennt's, der schon mal eine WG-Party geschmissen hat. Man denkt, das war die geilste Party der Welt. Dann kommt man morgens in die Küche und es sieht aus wie ein Sauhaufen. Ja? Also, gute Leute, die gute Partys schmeißen, wissen schon, okay, man muss sich ein paar Leute schnappen, die man gleich verhaftet, dass die mithelfen, vielleicht am Abend noch Zeug gleich mit runtertragen, Müll wegbringen. Und das hier spielerisch umzusetzen, ist auch mechanisch gut gelungen. Also wirklich dann auch diese Abwaschplättchen und wie du schon gesagt hast, in anderen Spielen wäscht man dreckige Wäsche. Hier muss man halt wirklich dreckiges Geschirr zur gegenüberliegenden Seite rüberschubsen. Und hat mir auch besser gefallen als das eigentliche Duellspiel. Also Dorfromantik, das Duell fand ich nicht so gut, aber hier diese Komponente mit dem sich wirklich gegenseitig was Böses tun, fand ich richtig clever.
Und ich fand es total schön. Also du sagst ja, die sind in dieser Mikroebene. Man ist ja wirklich in diesem Wirtshaus und muss dann da eben seine Plättchen hinlegen. Man muss die nicht mehr so aneinander puzzeln, also deswegen der Legespielcharakter, der verändert sich. Aber man sieht eben sozusagen abgesoftet im Hintergrund in der Grafik, sieht man eben das, was man vorher aufgebaut hat. Man sieht einen Zirkus im Hintergrund und man sieht die Wolke im Hintergrund und man sieht irgendwie Wälder und so weiter. Also diese ganzen Elemente, die man von Dorfromantik kennt, die sind grafisch schon eben da, aber der Hauptspielplan, den gibt's eben, den erstellen wir nicht, sondern den gibt's. Und innerhalb dieses Spielplans muss ich dann eben meine Taverne und meine Gäste und meine Küche und so weiter aufbauen. Ich finde es angenehmer als Kitchen Rush, also es ist nicht so stressig, weil es eben nicht Echtzeit ist. Ich finde ja Kitchen Rush total super, ich mag das echt gerne. So ein schönes Stressspiel, Echtzeit finde ich eh cool. Aber es ist eben nicht so stressig und es ist durchaus taktisch, weil ich mir ja schon überlegen muss, wann gebe ich dir ein Plättchen, wann behalte ich es selber, wie viele Plättchen kommen noch. Es werden am Anfang auch wieder 3 Stück aussortiert, das heißt, so ganz genau weiß man nicht, wie viele Gäste kommen zur Party und ist überhaupt noch Personal verfügbar und wie groß wird die Küche. Und das immer wieder auszubalancieren, finde ich wirklich eine reizvolle Aufgabe und ich habe jetzt wirklich eine gute Handvoll Partien gespielt und mir wird es noch nicht langweilig. Ich habe immer noch Lust, das rauszufinden, bin auch noch lange nicht irgendwie an dem Punkt, dass ich irgendwie denke, das wiederholt sich jetzt, weil es immer wieder was Neues gibt. Und also auch diese Dorfromantik-Ultra-Fair-Variante gefällt mir. Und die haben ja jetzt gesagt, dass jedes Jahr so 1 bis 2 Dorfromantik-Editionen oder Variationen erscheinen soll. Ich nehme an, da orientieren sich wirklich an sowas wie Carcassonne. Das wird ja auch einfach, die Sau ist ja auch nicht tot zu kriegen, aus gutem Grund, weil es einfach ein tolles Spiel ist. Und ich glaube, bei Dorfromantik experimentieren sie jetzt auch mit vielen Elementen und das finde ich echt cool. Auch mutig. Ja,
ja, sehr schön.
Dorfromantik und die Dorfromantik Ultra Fair Variante. Beide natürlich von Michael Palm und Lukas Zach und natürlich beide auch wieder bei Pegasus erschienen. Ja, auch zu den beiden eben besprochenen Spielen Dorfromantik und Dorfromantik Ultra Fair habe ich einen der beiden Autoren mal eingeladen, darüber zu sprechen. Das ist immer ganz schön, wenn man auch die Autorenseite kennt. Deswegen sage ich herzlich willkommen, lieber Michael Palm aus Konstanz.
Hallo Frederik, vielen Dank, dass ich eingeladen wurde.
Ja, Dorfromantik entwickelt sich ja wirklich zu einem Spiel, was eine große Langlebigkeit hat, eine große Anschlussfähigkeit hat. Jetzt im Oktober erscheint schon wieder eine neue Edition in der Messe. Also ihr habt da eine ganz gute Geschwindigkeit jetzt aufgebaut, oder?
Ja, es fällt uns zum Glück nicht schwer, irgendwie was Neues da zu entwickeln. Es soll dann eben ja nah dran sein, neues Produkt, aber doch nicht zu nah. Ja, es darf auch nicht zu weit weg sein, damit man noch die üblichen Mechanismen erkennt und so. Und es macht uns nach wie vor Spaß. Deshalb, ja, doch, es läuft.
Überragend ist ja der Titel, den ihr euch ausgedacht habt für das neue Produkt Dorfromantik. Da steckt ja schon alles drin. Habt ihr das schon vor der Entwicklung des eigenen Spiels auf dem Schirm gehabt? Ja, es war eine Computerspieladaption, aber es liegt ja, wenn man sich es anguckt, wirklich auf der Hand. Habt ihr das schon vorhergesehen oder habt ihr euch irgendwann den Titel angeguckt und gesagt, das ist ja geil, da machen wir jetzt mal noch eine antikes Rom-Variante drauf?
Ja, es war eher so, ich bin ja schon historisch interessiert, sage ich mal. Ich bin jetzt kein Profi, aber ich lese gern historische Romane beispielsweise und bin auch gern unterwegs. Und wir waren eben mit der Familie in Rom auch und haben das Kolosseum angeschaut und so weiter. Und dann war es irgendwie klar, dass wir in diese Richtung gehen wollen, dass wir was machen wollen mit Rom und Dorfromantik. Und dann war es irgendwann später bei einer Testrunde, war es dann in der Bierlaune, dass uns aufgefallen ist, dass eben das Wort Rom ja in beiden da steckt, also auch in dem eigentlichen Titel steckt. Und so haben wir das dann so auseinandergenommen.
Sensationell. Und es ist ja de facto fast das gleiche Spiel, aber jetzt mit dem Thema. Ihr habt ein paar Varianten drin. Also was mir wirklich gut gefallen hat, waren diese Überfallplättchen, wo du dann so einen Palisadenzaun drumherum bauen musst, damit nicht Teile deines aufgebauten Dorfes wieder eingerissen werden oder so. Damit kommt ja schon nochmal ein anderes taktisches Element mit rein. Ist das so die Idee, dass ihr jetzt Dorfromantik sozusagen immer wieder um kleinere Ergänzungen erweitert und auf diesem Spielprinzip so kleine neue Mechanismen einfügt, aber das Grundprinzip erhalten wollt? Oder wie ist
das? Ja, ganz klar. Also ich bin auch großer Fan von Pandemic, ja, von der Pandemie-Serie. Da gibt's ja dann auch diese Rom-Umsetzung. Und Rom bedeutet natürlich nicht nur Straßenbau und Traubensaft, sondern bedeutet natürlich auch Ausbreitung und Verteidigung. Und deshalb haben wir das dadurch weiterentwickelt. Vielleicht kommt auch ein bisschen unsere Leidenschaft für die Asterix-Comics noch mit dazu. Das kann natürlich auch sein. Das vermengt sich so ein bisschen wahrscheinlich.
Mit drin tatsächlich, lustigerweise, ne?
Ja. Das muss ja dann als Gag schon sein. Klaro. Wir wollen jetzt vielleicht nicht zu viel spoilern, ja. Was wir noch überlegt hatten, den Spartakusaufstand mit reinzubringen eben. Aber das war dann irgendwie zu heftig, ja. Also da kann es dann wirklich passieren, dass man auch heftig und schnell verliert, wenn Spartakus dann mal eine gewisse Größe erreicht hat. Und deshalb haben wir das jetzt momentan noch auf Eis gelegt.
Ist ja auch nach wie vor ein Familienspiel, aber was ihr ja drin habt, ist der Rubikon als Fluss, den man dann, wenn man ihn einmal gelegt hat, bringt er viele Punkte, aber man darf dann jenseits dieses Flusses nicht mehr
anlegen.
Ja, genau. Also da darf man halt nicht mehr anlegen, weil wenn man den Rubikon überschreitet, ist ein bewaffneter Überfall, ist eine Kriegserklärung. Das heißt, wenn der einmal gelegt ist, bringt er Punkte, grenzt aber dann auch das eigene Dorf oder die Provinz in dem Fall ein, ne?
Genau, und deswegen muss man gut überlegen, ja, wenn das eigene Rom zu klein wird, dann wird man das später in der Partie ja auch merken, dass es einfach dann an allerlei fehlt, ja, es fehlt an Ressourcen und so weiter. Deswegen darf man den Rubikon nicht zu früh legen. Da muss man gut überlegen und planen, wann man das macht, um eben ein gewisses Gleichgewicht zu haben.
Ja. Also, wir wollen nicht zu viel spoilern, aber es steckt eine ganze Menge drin. Und die andere Variante, da habt ihr euch ja ein Stück weit von dem Ursprungsprinzip entfernt. Dorfromantik ultra fair heißt es. Es sind die beiden spanischen Dörfer angesprochen. Ich meine, die Anspielung an Ferri Ultra, an Villarriba, an Villabajo, die diese großen Pfannen spülen und putzen, die ist ja offensichtlich. Und ihr habt euch ja diesen Duellcharakter da wieder aufzugreifen, ne?
Klar, wir wollen ja auch in gewisser Weise unseren Humor da dann widerspiegeln, ja. Und spielen bedeutet ja auch Spaß zu haben. Und deswegen gehen wir davon aus, dass auch die Spielenden an den Tischen dann diesen Humor verstehen, ja, mit ultra fair. Es geht dann vor allem, ist das Besondere, dass es dann eben ins wirklich Mikromanagement geht, ja. Wir hatten dann auch wirklich noch überlegt, ob wir praktisch für die Gäste, dass man auch den Tisch eindecken muss mit Tellern und ja, je nachdem, was die essen, brauchen die Gabel, Messer und vielleicht auch Löffel oder nehmen die auch ein Dessert zu sich und so weiter. Da brauchen sie natürlich auch Dessertlöffel etc. Soweit wollten wir dann, haben wir es dann doch nicht gemacht. Letztendlich war es auch eine Produktionsfrage, ja. Wie klein können die Dinge dann sein, so dass sie auch noch spieltechnisch umsetzbar sind.
War das bei Pegasus eine Schwierigkeit, ein Spiel mit so einer offensichtlichen Anspielung durchzubringen? Das ist ja auch eine Grenze zwischen Satire, Zitat, Schleichwerbung, so, das ist ja ein ganz dünnes Eis. Wie ist da Pegasus mit umgegangen?
Ja, wir mussten schon einige Argumente bringen, aber natürlich ist es ein erfolgreiches Spiel und dadurch ist das Risiko auch etwas weniger. Also der Ursprung ist ein erfolgreiches Spiel. Dadurch waren die Widerstände nicht ganz so groß, klar. Und jeder kann sich gut vorstellen, mal in einer Kneipe zu sitzen oder eine Kneipe zu führen, ja. Und deshalb konnten unsere Argumente da dann Tore öffnen.
Ihr habt ja da auch, also Kitchen Rush ist ja da auch in dem Verlag erschienen. Das heißt, so Spiele ja. mit Küchenbezug kennen die natürlich. Und deswegen fand ich super auch euer Rezeptheftchen. Habt ihr denn wirklich diese ganzen Paellas auch selber gekocht? Auf eine Paella mit Lukas und Michael in dem Heftchen? Das sah sehr süß aus.
Ja, also nicht jeder alle, aber wir haben alle mal gekocht. Entweder in Bremen oder hier. Meine Frau ist ja auch leidenschaftliche Hobbyköchin und kann es sehr gut. Die hat mir dann da auch geholfen und ich habe ihr vielleicht eher auch zugearbeitet. Aber ja, doch, wir haben das alles probiert. Also gerade auch dann mit diesen Experimenten, ja, wenn es hinten rausgeht mit Marshmallows und so weiter, das muss man einfach mal testen.
Sensationell. Und es ist ja ein Gewinnspiel auch in dem Spiel mit drin, dass ihr einen, der das Spiel dann gekauft hat, und an dem Gewinnspiel teilnimmt, dann zum Paella-Essen einladet mit dir und Lukas und ihr bewirtet dann die Person. Also ich finde die Kochmützen und die Schürzen, das steht euch sehr, sehr gut und finde es schön, dass ihr euch da sehr augenzwinkernd auch selber ein bisschen auf die Schippe
nehmt. Ja, vielen Dank, das ist lieb von dir.
Cool. Ja, dann vielen Dank für den O-Ton. Auf was können wir uns denn im Oktober bei der Messe freuen? Kannst du einen kleinen Halbsatz sagen, das, was nicht geheim ist?
Also zum einen werdet ihr mich wahrscheinlich an der Toga erkennen, denn ich werde natürlich dann auch die zwei Titel, die wir jetzt gerade besprochen haben, promoten und eben im Römergewand umhergehen. Zum anderen wird noch ein weiterer Titel erscheinen. Er ist in einem anderen Kulturkreis, er ist in einer anderen Epoche. Es ist dennoch Dorfromantik und es wird eine romantische Währung noch mit enthalten sein und geht wieder zurück so auf das ursprüngliche Grundspiel. Also wir sind jetzt nicht im Mikromanagement wie beim letzten Titel, genau, Unfair, sondern wir sind jetzt eben dann wieder in dem normalen, voll kooperativen.
Cool, dann freuen wir uns drauf.
Und ja, ich freue mich auch.
Viel Erfolg mit den beiden Frühjahrsneuheiten und dann Vollgas Richtung Essen. Ja, danke dir, Michael.
Herzlichen Dank. Dank dir, Frederik.
Ich habe einen Kickstarter mitgebracht, der jetzt demnächst startet. Ich habe den Prototypen jetzt eben schon da. Ist eher ungewöhnlich für mich, dass ich so eine Vorabversion spiele, aber in dem Fall habe ich gedacht, werde ich mir sie auf jeden Fall anschauen, habe die auch angeschrieben, weil du weißt ja vielleicht, ich komme aus der Magic-Ecke. Ich habe sehr viel Magic gespielt, habe sehr viel Netrunner dann gespielt und bin schon auch sehr affin oder anfällig, was so Trading Card Games angeht. Und da ist ja gerade so ein neuer Hype. Also Star Wars
Unlimited.
Unlimited ist ja jetzt gerade rausgekommen, versucht natürlich große Konkurrenz zu werden zu Disney Locana, was jetzt Geld ohne Ende bei Ravensburger reinspült. Und ich finde es einerseits cool, dass Trading Cards wieder so zurück sind. Andererseits fehlt mir auch durch die Juryarbeit komplett die Zeit und auch die Lust, so viel Zeit in Trading Cards zu stecken. Und die Living Card Games, die das ja so abgekapselt gehandhabt haben, die sind ja leider ausgestorben alle. Da hat Asmodee ja komplett den Stecker gezogen. Und deswegen hat mich dieses neue Kickstarter-Projekt angesprochen, weil es ist Trading Card, the Trading Card Game. Es ist also ein Spiel, bei dem du das Gefühl haben kannst, wirklich ein Trading Card Game zu spielen, inklusive dem Geld ausgeben, Booster öffnen und so weiter, aber verpackt in ein, ja, ich sag mal, Eurogame-artiges Spiel, weil du kaufst dieses Spiel und dann hast du wirklich kleine Booster-Tütchen drin. Also du spielst im Spiel, dass du Booster kaufst mit Ingame-Währung, also das musst du dir quasi halt irgendwie erwirtschaften, machst halt so Jobs und so, und dann machst du kleine Boosterchen auf und da sind dann kleine Trading Cards drin. Also ein super süßes, typisch natürlich für Kickstarter und Gamefound, völlig übertriebene Materialschlacht. Aber ich finde es halt toll, weil ich so wieder das Gefühl haben kann, wirklich Booster zu öffnen, ohne mich in den finanziellen Ruin zu treiben.
Ja, das fand ich auch stark. Also das Produktdesign bei dem Spiel ist sensationell. Ich meine, du hast es mir ja letztes Jahr geschrieben und dann habe ich mir das irgendwie auch gesichert. Ich bin eigentlich bei Kickstarter gar nicht so viel unterwegs, aber so ab und an dann eben doch. Und das hat mir gut gefallen, weil ich habe tatsächlich auch Magic gespielt ohne Ende früher. Also das war in den 90ern, war das mein Spiel. Ne? Ich habe dann auch das Herr der Ringe Trading Card Game ein bisschen gespielt, bisschen Star Wars, jetzt bei Locana ein bisschen mich umgetan. Ich bin jetzt auf Altered sehr gespannt. Also ich gucke mir die schon an, ohne dass ich da tief einsteige und wahnsinnig viel Geld versenke. Und das fand ich jetzt echt clever, auch so vom Produktdesign. Ne? Du mischst dir die Karten und du hast ja dann so verschiedenfarbige Rückseiten, wo du dann sagst, hier gibt's so Legendenkarten und dann gibt's irgendwie gewöhnliche Karten und seltene Karten und so weiter. Die werden dann über die Rückseiten erschienen und dann stellst du halt am Anfang, das musst du aber 10 Minuten vorbereiten, das geht aber eigentlich, mischst du die und stellst dann verschiedene Booster-Packs zusammen und dann steckst du die ja wirklich in so kleine Tütchen, also das ist so vom Produktdesign ein bisschen wie bei einer Tüte Chips, eben auch so ein Plastikbeutel, Kunststoff, weiß ich nicht, Zellophan, ich weiß nicht.
Ja, und deswegen macht es das ja auch so teuer, weil bei Kickstarter eben so wie so eine Laminatur?
Ja, so ein Laminiergerät.
So ein Mini-Laminiergerät ist dabei, was die Tütchen ja wirklich dann auch jedes Mal wieder zumacht.
Ja.
So dass man beim Aufreißen wirklich das Gefühl hat, einen Booster aufzumachen. Und natürlich stellt man durch so einen Mischmechanismus auch fest, dass man nicht weiß, was drin ist. Also man hat halt eben nur so einen Mechanismus, so viel Rares sind drin, so viel Ultra-Rares. Und dann werden die Päckchen zusammengestellt, aber dann werden die Packs an sich nochmal eben nach dem Laminieren nochmal wieder gemischt, sodass man da auch wirklich dieses echte Draft-Feeling und dieses echte Booster-Aufmachen-Gefühl hat. Was ich aber dann erst realisiert habe, dass mich das Spiel ja eigentlich trotzdem verarscht, weil, also wir haben es jetzt 5-6 Mal gespielt und meine Tüten sind leer, das heißt, ich muss jetzt Tüten nachbestellen und das ist wie bei den Druckerpatronen natürlich, dass die jetzt ordentlich Geld kosten. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt nicht das gleiche Geld auch für echte Booster ausgegeben hätte, als wenn ich jetzt ständig beim Verlag diese Boostertüten nachbestellen muss, damit ich das Boostertüten-Aufmachgefühl habe. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das Preismodell nicht irgendwie auch absichtlich so ein bisschen zur Verarschung taugt.
Aber dann hast du nur die Core-Variante von dem Spiel bestellt, offensichtlich.
Ja, ich habe halt angefragt ein Muster und dann haben sie mir halt die Core-Variante geschickt, ja.
Ja, genau, weil ich hatte diesen All-In-Pledge genommen und da sind einfach Tüten ohne Ende mit dabei. Also ich glaube, war da noch mal ein bisschen günstiger. Also ich habe das Problem noch nicht, aber je nachdem, wie häufig ich spiele, irgendwann werde ich wahrscheinlich an den Punkt kommen. Die halten sich schon, man kann die schon immer mal wieder auch neu verschließen, aber muss sie sehr vorsichtig aufmachen, weil wenn sie einmal einreißen, klar kannst du mit Tesafilm kleben oder so, aber dann hast du halt auch nicht mehr dieses Gefühl.
Die Immersion ja auch wieder gebrochen. Ja.
Das Spiel gliedert sich ja eigentlich in 3 Teile in Wahrheit, ne? Und da bin ich jetzt auf deine Meinung gespannt, weil im ersten Schritt muss ich ja erstmal Dinge tun, um mir dieses Ingame-Geld zu erwirtschaften, mit dem ich dann Booster kaufe. So, das heißt, ich muss so Aufgaben übernehmen, ähnlich wie bei wie hieß denn das vom Spiel, das Verlag mit diesen Helden? Neue Helden braucht das Land. Da muss ich auch so Aufgaben übernehmen, um dann sozusagen zum Superhelden zu werden. So ein bisschen in die Variante geht das, dass ich Zeitung austragen muss, Hunde ausführen muss oder Einkäufe erledigen muss. Also solche Dinge.
Und ich hatte voll den Spiel des Lebens-Vibe. Ich habe mich sofort zurück in die 80er gefühlt mit diesem, das ist dein Lebensweg. Du hast jetzt einen neuen Job. Ja, aber fand ich witzig, so auch augenzwinkernd. Dass es natürlich so typische Teenager-Jobs sind. Also Inventur machen im Supermarkt und so. Weil wir kennen es ja, als Kind hat man Zeit, aber kein Geld und als Erwachsener hat man das Geld, aber keine Zeit mehr. Und das greift das Spiel natürlich auch auf, dass man natürlich so in diesem Teenager-Zeitalter unterwegs ist und deswegen diese klassischen Jobs machen muss. Ja.
Genau, also das fand ich irgendwie witzig. Dann machst du diese Jobs und dann kannst du diese Ingame-Währung verdienen und dann kannst du ja erst in diesen Shop gehen auf dem Feld und kannst dann deine Booster-Päckchen kaufen und dann kaufst du die und dann stellst du dir daraus ein Deck zusammen und wenn du merkst, das ist noch nicht gut genug, da gibt es eben so Punkte und so, dann musst du halt noch mehr Jobs machen, um noch mehr Booster zu kaufen. Und dann fängst du ja eigentlich erst an, mit dem Kartenspiel gegeneinander zu spielen. Und das war mir dann diese Dreiteilung. Erst muss ich diese Aufgaben erledigen auf dem Spielbrett, dann kaufe ich diese Booster und dann spiele ich und stelle mir mein Deck zusammen und dann spiele ich mit den Boostern. Das ist eine super Idee. Ich finde es wirklich clever. Aber wir haben irgendwann wir laufen rum und erledigen diese Jobs einfach weggelassen, haben einfach diese Booster verschweißt, genommen, aufgerissen und hat die Decks zusammengestellt. So, und dann konterkariert natürlich auch so ein bisschen die Absicht.
Aber wie habt ihr das dann mit dem Geld gemacht? Weil je nachdem, wie viel Geld ich ja verdiene, kaufe ich mir ja unterschiedlich viele Booster und habe dann unterschiedlich viel Macht. Also habt ihr das dann wie bei Warhammer gemacht, dass ihr euch vorher auf quasi ein Punktekonto geeinigt habt oder jeder gleich viel Booster? Weil das gehört ja schon zum Spielelement dazu. Drehe ich noch eine extra Runde, Job noch ein bisschen mehr. Es ist ja eigentlich ein Pay-to-Win, so gesehen im Spiel, wie es bei echten Magic oder so auch ist. Je mehr Geld ich habe, desto höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, die besseren Karten zu haben. Und gleichzeitig ist ja dieses vierte Element, was du jetzt unterschlagen hast, das kommt ja danach dann noch, dass ich, wenn ich dann gewinne, kriege ich ja quasi eine seltene Karte extra und dann gibt es ja noch diesen Sammlerlevel, den man am Ende erreichen kann. Also ich gewinne das Spiel, wenn man die Grundversion komplett spielt, ja nicht nur durch das Spielen des Kartenspiels, sondern habe ja dann auch diesen Sammlerlevel, den ich erreiche, was so ein bisschen wie das Ansehen ist. Also wenn ich das Album wirklich voll bekomme und alle Karten dieses Sets zusammenbekommen habe und Turniere gewonnen habe, dann kann ich ja eigentlich erst gewinnen. Das habt ihr jetzt dann komplett ignoriert dann und spielt nur noch diese Kartenversion.
Nee, also so würde ich es nicht sagen. Wir haben da schon drauf hingespielt, aber wir haben dann am Anfang tatsächlich gesagt, jeder von uns zieht 5 Booster und aus denen stellen wir uns dann ein Deck zusammen und dann spielen wir mal und der Gewinner kriegt dann halt dieses Ansehen. Bei mir war dieses Rumlaufen und Aufträge erfüllen irgendwann zu repetitiv. So, ne? Ich fand das schon auf einer Ideenebene des Spiels gut, aber das ist ja wie oft so bei Kickstartern. Dadurch hast du ja, also die Spielzeit läuft ganz oft aus dem Ruder. Wenn ich dann halt merke, ich kann jetzt gerade meine Aufträge nicht erfüllen, dann drehe ich noch eine Runde und noch eine Runde und noch eine Runde. De facto will ich doch einfach nur dieses scheiß Booster kaufen, was da vorne rumliegt. Und das hat dann für mich irgendwann war so dieses Verhältnis eingesetzte Spielzeit zu Spielspaß nicht mehr so ganz gegeben. Und deswegen haben wir das darauf verzichtet, haben dann gesagt, jeder kriegt 5 Booster. Und wenn man dann blöde Karten hat, haben wir gesagt, komm, dann nimmt jeder noch eins und so. Und dann haben wir das Kartenspiel gespielt und dann haben wir dieses Sammlerlevel erreicht.
So, also das hat dann so begeistert. So begeistert ich jetzt eigentlich auch war von der Idee, dass ich eben jetzt nicht mehr diese Booster kaufen muss, sondern dass alles im Spiel stattfindet. Das Problem, also gleichzeitig positiv wie negativ, ist ja, dass das Kartenspiel, wie du es jetzt auch gerade beschrieben hast, für sich allein gesehen gut funktioniert und toll ist. Und jetzt gibt's die erste News, also die haben jetzt auf dem Kickstarter auch nochmal eine News-Post rausgebracht, nachdem das Spiel jetzt eben auch schon erste Kritiken und so gekriegt hat, weil die Nachfrage so hoch war, bringen sie jetzt dieses Kartenspiel tatsächlich als Trading Card Game raus. Und damit, finde ich, haben sie sich eigentlich komplett lächerlich gemacht. Also deswegen wollte ich es auch unbedingt heute besprechen, weil ich finde die Idee so charmant und zu sagen, das ist ein Gegenentwurf, ihr müsst es nicht machen. Und natürlich kann man sich eben diesen Kickstarter holen und muss keine Booster kaufen. Aber jetzt ist es so erfolgreich, dass sie trotzdem diese Dollaraugen im Gesicht stehen haben, in den Augen haben und dieses Kartenspiel als Kartenspiel jetzt selber nochmal als externes Trading Card Game wirklich rausbringen, um mit Locana und Co. zu konkurrieren. Und das finde ich eigentlich echt dann peinlich.
Ja, es ist schade, ne? Weil es wirkte so ein wirklich wie so ein schöner Gegenentwurf und wirklich wie so eine, so Leute, so geht's nicht. Wir lassen uns nicht von euch das Geld aus der Tasche ziehen, wir spielen jetzt The Trading Card Game. Und am Ende des Tages sozusagen die eigenen Werte zu verraten, so fühlt sich's an. Also ich fühle mich dann als Kunde so ein bisschen, will nicht sagen verarscht, aber es hat so einen,
ja, aber so ist
einen
doch so
totalen Beigeschmack, dass ich denke, jetzt habe ich das schöne Spiel gekauft, ich brauche es gar nicht, ich kann einfach wieder ein Trading Card Game spielen. So.
Ja. Und vor allem sind die Karten dann nicht kompatibel mit dem Spiel, weil die natürlich dann eine andere Rückseite haben. Durch den Mechanismus haben die ja eine andere Rückseite, dass man die Sortierung hat. Und jetzt kommen sie quasi nochmal neu raus. Und natürlich wird es dann dort relativ viel neue Karten geben. Das ist ja das typische Lebenszyklus von so einem Trading Card Game. Und dann habe ich keine kompatible Version mehr und kann die Karten auch nicht reinnehmen in mein Spiel. Also, und dann wird es dort auch wieder wahrscheinlich Erweiterungen geben, um diese neuen Karten, die es dann gibt, auch wieder in mein Grundspiel reinzukriegen. Furchtbar. Schade.
Ja, fand ich auch schade. Also das ist so aus der Kategorie Gier frisst Hirn und ich bin echt gespannt, ob sie da nicht wirklich völlig auf die Schnauze fallen, weil sie jetzt mit Unlimited und Altered und Locana konkurrieren müssen. Da ist schon ein tougher Zeitpunkt mit einem neuen Trading Card Game, als ja dann doch Kickstarter auf den Markt zu kommen. Da bin ich sehr gespannt, wie ihnen das gelingt. Aber weil der Basis Kickstarter war erfolgreich und ich bin sehr neugierig, was sie draus machen werden. Ja, dann habe ich noch ein letztes mitgebracht, ist nur eine kleine Erweiterung, aber eine, die wie ich finde, das Grundspiel auf eine sehr interessante Weise verändert. Und zwar ein Spiel, was im letzten Jahrgang, glaube ich, ganz gut für Furore gesorgt hat, war ja Hennen, ein Spiel, das im Deutschen bei Funbot erschienen ist und was ich echt gerne gespielt habe, bei denen wir so kleine Hennenkarten in so einem Grid auslegen nach bestimmten Gesichtspunkten. Ein Spiel von Giampolo Razzino, wie gesagt, bei Funbot in Deutschen erschienen. Und jetzt gibt's die Wiesenhof-Erweiterung zu Hennen. Weil es ist ja immer das Problem gewesen, dass ich bei Hennen ja immer nur bestimmte Wertungen einnehmen durfte und eben nicht alle meine Hühner, die ich da eingesammelt habe, gewertet habe. Und manchmal musste ich Karten reinlegen, die mich halt total blockiert haben und die irgendwie meine Auslage blockiert haben. Und jetzt gibt's, und das fand ich so ein bisschen ein Zeichen von Veganismus und gesunder Ernährung und Political Correctness und Weiterentwicklung der Gesellschaft, gibt's jetzt so eine Wiesenhof-Erweiterung davon, wo du einfach Hennen wieder aus deinem Grid rausnehmen kannst und dann wirklich auf so eine Karte legst mit so einem Drehspieß. Und dann legst eigentlich nur diese Karte auf diesen Drehspieß, aber selbst das fühlt sich irgendwie komisch an, um wieder Platz zu schaffen. Und wenn du das tust, kannst du machen, schenkst du halt deinem Gegner dadurch einen Punkt. Das macht man auch nicht so oft im Spiel. Man setzt es also sehr bewusst ein. Aber ich fand so diese dass ich eine Karte rausnehmen kann, fand ich sehr sinnvoll, aber dass es dann gleich mit so einem Drehspieß sein muss, fand ich doch sehr brutal als Erweiterung. Wie ist denn da deine Meinung? Du bist, glaube ich, Veganer, oder? Habe ich das richtig auf dem Schirm?
Nee, ich esse tatsächlich sehr gerne Fleisch.
Achso, okay, dann habe ich das falsch gemerkt. Okay, dann ist das gar nicht ein Problem für dich.
Da kenne ich auch, also auch meine Söhne sind beide Vegetarier und auch mit denen konnte ich das spielen. Das ist ja ein abstraktes Level. Was mich überrascht hat, dass es halt wirklich ein offizielles Sponsoring ist. Also das ist ja ein Novum für die Brettspielwelt, dass jetzt eine Mini-Erweiterung kommt, die aber wirklich auch gesponsert ist von einer echten Firma. Damit hatte ich jetzt überhaupt gar nicht gerechnet, weil dadurch wird der Abstraktionslevel, dass es eigentlich nur ein Gag ist. Ich meine, das haben wir ja bei vielen Spielen, dass irgendwie Sachen gebraten oder geschlachtet werden oder so. Und nicht immer hat man so diesen Realitätsbezug. Aber dadurch, dass es jetzt eben ein echtes, gesponsertes Format sozusagen ist, weiß man ja, okay, das ist halt wirklich ein Laden, wo die Hühner sterben. Und dann fand ich das irgendwie schwierig in dem Kontext, weil das Geld halt wirklich dann auch von einem Schlachthof kommt. Und von dem Betrieb, der Hühner tötete. Das fand ich dann in dem Spiel komplett unpassend.
Ja, ich weiß auch nicht, wo das hin soll, ne? Also ob das ein Element ist, was eine Werbung sein soll für den Laden. Also, weil es ist ja eigentlich auch keine Werbung zu sagen, hey, wir sind übrigens die coole Firma, die Hühner tötet, damit ihr Hühner essen könnt. Oder ob es einfach nur ein Gag war oder ob sie einfach gesagt haben, naja, der Name ist so etabliert. Wir nehmen das, weil darunter kann sich jetzt nun jeder was vorstellen. Und ich habe tatsächlich oft, wenn ich Hennen gespielt habe, und das spiele ich wirklich echt gerne, oft da gesessen und dachte, dieses blöde Huhn in der Ecke, das stört mich jetzt gerade, das würde ich gerne wieder abbauen und würde eigentlich lieber was anderes hinbauen, dann kann ich die Mehrheitenwertung nochmal so ein bisschen beeinflussen. Also das spielerische Element bei Hennen nochmal an dem ursprünglich ausgelegten Grid etwas zu verändern, das fand ich sehr sinnvoll. Mhm. Ja. Mhm. Vielleicht hätte man aber auch sagen können, wir machen ein Türchen auf und dann kann das Huhn da einfach rauslaufen oder wir können die nochmal umtauschen oder wir legen Futter in die Ecke und locken das nochmal da weg und keine Ahnung was. Ne? Aber jetzt zu sagen, nee, das kommt auf den Spieß und dann wird das irgendwie, dann ist das halt weg. Sage ich, okay, jetzt muss ich hier mein lustiges, kleines, blaues Drei-Punkte-Huhn auf den Spieß legen, damit ich mein grünes Fünf-Punkte-Huhn hinlege. Das fühlt sich dann schon ein bisschen martialisch an der Stelle. Ja.
Ja, aber man muss halt der Realität dann auch ins Auge schauen, weil was passiert wohl? Ich meine, unsere Eltern haben uns auch immer die Geschichte erzählt, dass Haustiere, die sterben, irgendwie friedlich auf einem Hof leben und ja, und nicht mit der Realität die Kinder auseinanderzusetzen, dass da wirklich halt ein Tier gestorben ist. Deswegen finde ich das eigentlich eine gute Sache, dass halt wirklich klar und deutlich gesagt wird, hey, Huhn stört, weg damit, muss natürlich jetzt gegrillt werden. Also finde ich eigentlich eine gute Sache, dass das nicht so verschleiert wird wie bei vielen anderen Spielen. Ich weiß nicht, ob du Heyday oder Farm Day oder was auf den Smartphones kennst. Wie stellt man da Bacon her? Man stellt Bacon her, indem man Schweine in die Sauna steckt. Und dann schmilzen die und raus kommt Bacon. Und das finde ich dann schon wieder völlig Banane. Also deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass sie bei Hennen hier diesen, ich sag mal, realistischen Weg gegangen sind und einfach klar aufzeigen, was Sache ist. Und vor allem, die Karte sieht so lecker aus. Man hat ja dann so neue Karten, die dann auch das Brathähnchen wirklich zeigen, wenn es dann weg ist, kann man dann so austauschen auf diesem Drehspieß. Ich kriege jedes Mal Hunger, wenn ich das spiele. Also ganz furchtbar. Das ist dann für mich eher tatsächlich Werbung, die funktioniert.
Ja, das funktioniert. Also es sieht mega lecker aus. Ne? Ich habe dann schon auch Appetit. Und ja, ich finde es auch schön, wenn Verlage so einen gewissen Realismus reinnehmen. Aber da habe ich irgendwie so ein leichtes Störgefühl. Ich weiß nicht, ob es das irgendwie pädagogisch sein soll oder so. Aber ja, ich mag es ja, wenn Verlage auch mal was ausprobieren und sagen, es muss jetzt nicht alles happy-peppy sein, sondern hey, lass uns mal der Realität ins Auge blicken, auf geht's. Und vielleicht ist aber genau dieses Störgefühl, was dann entsteht, auch was Schönes, weil ich mag es immer gerne, wenn Spiele Emotionen erzeugen. Und ich habe jetzt zum Beispiel mit Stefan auch viel gespielt. Stefan Hanf, der ist ja Veganer tatsächlich und seine Frau. Und die haben dann immer auch gedacht so, ey, ich will jetzt nicht meinen Huhn töten. Sag ich, ja, wenn du es nicht tust, verlierst du halt. Also musst du wohl deinen Huhn töten, dann schenkst du mir einen Punkt, aber du hast dann eine Möglichkeit, wieder was zu machen. Und das finde ich dann schon interessant, inwieweit man in so einem Spiel an die Grenzen seiner eigenen Werte geführt wird und sagt, ich lege ja nur eine Karte auf eine andere Karte, also mehr mache ich ja eigentlich nicht. Aber wie weit das schon Überwindung kostet und andere sagen, naja, kill ich halt das Huhn, komm, gib mir einen extra Punkt oder gib mir mehrere extra Punkte. Damit zu arbeiten, damit zu spielen, das finde ich cool. Also wenn Spiele das schaffen, dass sie Emotionen am Tisch erzeugen, dass sie vielleicht auch mal ein Störgefühl erzeugen, eine Reibung erzeugen, eine Wertewelt berühren, eine Vorstellung berühren, dann finde ich, ist was gelungen, auch wenn das nicht immer auf eine angenehme Weise ist. Also wir haben vorhin kurz Alice is Missing erwähnt, das ist jetzt auch kein Spiel, wo du jubelnd rausrennst und sagst, ey, wir haben gewonnen, sondern es ist ein Spiel, was dich sehr berührt und sehr nachdenklich zurücklässt. Und bei dieser Wiesenhof-Erweiterung, bei so einem kleinen Kartenspiel, Hennen ist ein sehr bekömmliches kleines Kartenspiel, das ist klein, das kannst du auch im Zug am Tisch spielen, wenn du das möchtest, ne? Dass die das dann schaffen, eben nochmal so eine Geschichte zu erzählen oder so ein Gefühl zu erzeugen, das finde ich dann schon stark. Also eher ungewöhnlich, aber cool, tatsächlich.
Ja.
Wow. Da haben wir noch einige Titel wieder besprochen heute, Manu. In kürzester Zeit haben wir von Wladimir Suchy Gut Brett, Heiß wie Frittenfett, das Cast and Roll, was bei Pegasus erschienen ist. Wir haben bei Haber Stefan Feld von Stefan Feld, Sprachmemo von Dave Neely bei Ravensburger erschienen. Wir haben Dorf Rom Antik und Dorf Romantik Ultra Fair von Michael Palm und Lukas Zach, auch bei Pegasus. Wir haben Trading Card Game, The Trading Card Game. Da habe ich die Autoren gerade nicht auf dem Schirm, leider.
Das ist dieses Prospero Hall, also die wo man immer die Namen nicht genau weiß, die haben das mitentwickelt wohl, das so als Auftragsarbeit. Aber die, ja, kennt man ja, also die haben jetzt auch Pan Am zum Beispiel gemacht, also die stehen auch immer für dieses hochwertige Material, aber man weiß nie genau, wer dahinter steckt, ja.
Glaube ich, eines der letzten Projekte von denen gewesen, weil die werden jetzt auch abgewickelt, ne? Genau. Also das auf jeden Fall. Und dann die Wiesenhof-Erweiterung von Hennen, auch von Giampaolo Razzino, die jetzt bei Funbot erschienen ist.
Ja. Auch hier witzigerweise ist bei uns ja das, aber in den USA ist es KFC.
Ach, echt?
Gesponsert. Ja.
Das ist ja sensationell. Ja. Er musste auch erstmal auf die Idee kommen, lassen sich das wahrscheinlich ordentlich was kosten. Aber klar, kannst du natürlich kulturell immer mit einem starken lokalen Partner arbeiten und dann dir das wahrscheinlich nochmal gut bezahlen lassen. Muss man mal nachfragen bei Funbot, beim Frank, wie die sich das finanziert haben. Also ob die beteiligt sind oder ob das dann rein an den Autoren geht, aber du musst ja als Verlag, musst du da irgendwie partizipieren, nehme ich mal an.
Hm. Ja, finden wir raus. Ich hoffe, es hält nicht Einzug in die Branche, diese Sponsoring-Add-ons.
Ja, das wäre schlecht, aber wir werden sehen. Letztes Jahr gab es ja tatsächlich auch schon bei Great Western Trail eine Erweiterung mit Lila Kühn. Da hatte ich ja auch drüber gesprochen mit dem Alex Pfister. Das war, fand ich auch speziell, aber genau, das müssen wir heute nicht.
Sind ja zum Glück optional. Also ich meine, dadurch kriegt man sie natürlich auch quasi geschenkt, aber ja, ich sehe das ein bisschen zwiespältig. Aber können wir ja nächstes Mal nochmal drüber reden. Hoffentlich kommt
er nicht mehr. Wir gucken uns ja erstmal nur die Spiele an und über das Geschäftsmodell sprechen wir dann immer so ein bisschen am Rande. Ja, mir hat es wieder viel Spaß gemacht mit dir, Manu. Vielen Dank für deine Zeit.
Gerne.
Eine sehr interessante, frisch gezockt Folge. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mich interessiert natürlich oder uns interessiert natürlich, wie du das empfunden hast, welche Spiele davon du schon kennst, welche du möglicherweise schon ausprobiert hast oder auf welche du dich freust. Gib uns gerne ein Feedback, was du heute spielst und wir freuen uns von dir zu hören, auch wenn du die Folge positiv bewertest, teilen, sharen, liken, wir kennen das, da freuen wir uns drüber. Und ich sag,
einfach würfeln und das, was ihr dann seht, müsst ihr werten.
Genau,
wie bei Cast and Roll. Wie beim Rolling Cast, ja. Genau.
Ich sage ganz lieben Dank, Manu. Du weißt, meine Gäste haben das letzte Wort in diesem Podcast immer und deswegen sage ich jetzt erstmal, pass auf dich auf, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriert andere. Alles Liebe, bis bald, euer Frederik. Und das letzte Wort hat Manuel Fritsch vom Insert Moin Podcast und aus der Spiel des Jahres Jury.
Ja, ich bedanke mich für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn ihr einfach bei uns mal vorbeihört bei Insert Moin. Auch wir reden regelmäßig über Brettspiele, zwar hauptsächlich über Videospiele, aber die Schnittmengen sind ja groß und vielleicht öffnet sich da für euch auch ein Horizont. Hört mal rein bei Insert Moin. Vielen Dank für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.